Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist Pia Jochem bei mir zu Gast. Pia ist Psychologin und CRM- und E-Mail-Marketing-Spezialistin bei der Saphiron GmbH. Sie berät Unternehmen bei der praktischen Anwendung von Konsumentenpsychologie für das Marketing. Im Loyalty Talk sprechen wir unter anderem über die Relevanz der Konsumentenpsychologie für das Marketing und wie Unternehmen mit Hilfe von psychologischen Strategien bessere Beziehungen zu Kunden schaffen und erhalten können. Pia erzählt zudem, welche Fehler Unternehmen bei der praktischen Anwendung machen und welches noch ungenutzte Potenziale der Konsumentenpsychologie für das Marketing sind. Hallo Pia, herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast.
Hi Michael, schön, dass ich dabei bin. Ich freue mich.
Ich freue mich ebenfalls. Schön, hat es geklappt. Wir haben uns heute ein super spannendes Thema vorgenommen, wo du Expertin bist, und zwar Verhaltenswissenschaft oder Verhaltenspsychologie im Kontext auch von Kundenbindung und von Marketing im Allgemeinen. Aber bevor wir da reintauchen, zuerst kurz zu dir, die obligate Vorstellung des Gastes. Kannst du, liebe Pia, ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst? Beruflich, auch mit der Saphiron, wo du ja zu Hause bist beruflich.
Ja, gerne. Also, hallo zusammen. Mein Name ist Pia, wie ihr alle schon gehört habt. Ich bin 34 Jahre alt und wohne im schönen Heidelberg. Ich habe die letzten circa 7 bis 8 Jahre im digitalen Marketing gearbeitet, in Agenturen, in kleineren Unternehmen wie Startups, aber auch in größeren Unternehmen. Habe rund 2 Jahre selbstständig gearbeitet. Und bin jetzt zuletzt seit Anfang 2023 bei Saphiron. Saphiron ist eine Agentur für CRM und E-Mail-Marketing. Unser Unternehmen sitzt in Bonn. Wir arbeiten aber remote, komplett aus Deutschland. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und bin dann, statt Therapeutin zu werden, so ein bisschen in die freie Wirtschaft abgerutscht. Das klingt falsch, aber so drücke ich es jetzt gerade mal aus. Bin im Marketing gelandet. Glücklicherweise durch ein Praktikum und bin hier seit einigen Jahren sehr glücklich und freue mich, dass ich in meiner aktuellen Rolle sowohl das Marketing-CRM-Thema als auch meine ursprüngliche Ausbildung in der Psychologie so ein bisschen miteinander vereinen kann. Genau, so viel zu mir jetzt erstmal.
Super spannend, danke dir fürs Intro. Ich habe ja eingangs schon ein paar Begriffe in den Mund genommen, Verhaltenswissenschaft, Verhaltenspsychologie, bin ja da auch nicht der Experte, du bist ja da super ausgebildet und auch sehr erfahren. Kannst du vielleicht uns eine Begriffseinordnung geben, also von was sprechen wir und was geht es da überhaupt, weil ich glaube, da draußen schwirren ganz viele unterschiedliche Meinungen und Begriffe rum, dass wir da vielleicht auch mal gemeinsame Basis haben, von dem nachher wir und unsere Hörer wissen, von was wir sprechen.
Ja, gerne. Es ist tatsächlich so, dass es da sehr viele verschiedene Begriffe gibt, sowohl deutsche als auch englische. Von daher vielleicht nochmal eine ganz kurze Einordnung an der Stelle. Also fangen wir vielleicht mit den wissenschaftlichen Begriffen an. Also Psychologie ist ja eine Wissenschaft, die sich kurz gesagt mit der Wahrnehmung und dem Verhalten von uns Menschen beschäftigt. Also wie wir Dinge lernen, erinnern, bewerten, wie wir mit anderen Personen oder Lebewesen interagieren, was wir denken, wie wir Entscheidungen fällen, alles das und weiteres. Und Psychologie an sich zählt zu den Verhaltenswissenschaften, ist quasi so die Oberkategorie. Verhaltenswissenschaften oder Sozialwissenschaften sind zum Beispiel auch die Soziologie, Erziehungswissenschaften und weitere. Dann gibt es dann eben noch andere Begriffe, die sich stärker spezialisieren, wie die Werbe- oder Konsumentenpsychologie. Das ist dann so die Anwendung der Psychologie in der Werbung. Das ist also nochmal so ein bisschen spezialisiert. Und daneben gibt es noch weitere andere Begriffe, die sich so, ja, sag ich mal, eher im freien Markt etabliert haben, die jetzt gar nicht so wissenschaftliche Begriffe sind oder wo die Leute auch einfach unterschiedliche Definitionen annehmen. Also was ich ganz oft so im wirtschaftlichen Kontext lese, so bei Beratungen oder auf LinkedIn, ist so Preispsychologie oder Verkaufspsychologie oder sowas. und oder Kundenpsychologie oder solche Themen. Und man kann eigentlich bei dem Begriff so ein bisschen hinterfragen, was steht dahinter. Sollte man auch irgendwie machen. Da gibt es die ganzen englischen Themen daneben, also Behavioral Economics, Consumer Psychology. Manchmal sind das einfach Übersetzungen der deutschen Begriffe. Manchmal sind es aber auch eigene Themen, die Personen zum Beispiel geprägt haben. Also der Begriff Behavior Patterns kommt, glaube ich, auch von einer Person, die das so mit eingeführt hat. Ist an sich auch kein geschützter Begriff, so wie ich weiß. Also da gibt es sehr viele Begriffe, die da so kursieren. Das macht es jetzt, glaube ich, nicht einfacher zu verstehen, aber im Endeffekt kann man sich immer überlegen, wo wird dieser Begriff gerade genutzt, in welchem Kontext, kommt der von einem Unternehmen, kommt der von einer Person, die diesen Begriff vielleicht geprägt hat, oder ist es jetzt ein offizieller Begriff? Aber im Endeffekt unterscheiden die sich gar nicht so stark untereinander, und der Kern ist, dass es bei allen Begriffen irgendwie so ein bisschen darum geht, menschliches Verhalten irgendwie, ja, im Kontext von Konsum oder Werbung irgendwie zu erklären. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, was man so wissen sollte, genau. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt ein bisschen klarer gemacht.
Für mich, ja. Also dann würde ich zusammenfassend, oder was ich jetzt verstanden habe, eigentlich, wo wir jetzt drüber sprechen, in dem Kontext, das ist in der Fachterminologie primär Konsumentenpsychologie oder Werbepsychologie. Ist das richtig
verstanden? Ja, korrekt.
Also du hast ursprünglich mal studiert und bist dann in die Wirtschaft gegangen. Warum hast du das gemacht und vielleicht auch, was fasziniert dich da dann in dem Kontext, eben das mit der Wirtschaft zu verbinden und Marketing und solchen Themen?
Also ich persönlich finde es total spannend, wie breit gefächert und vielfältig das Thema ist. Also man hat wirklich eine große Bandbreite von sehr analytischen, naturwissenschaftlichen Themen. Jetzt erstmal bei der Psychologie allgemein. So methodische Fragestellungen wie: Wie viele Personen müssen jetzt an meiner Studie teilnehmen, damit ich fundierte Aussagen treffen kann und so weiter. Bis hin zu eher so philosophischen Themen und Theorien wie: Wie funktioniert unser Selbstbild? Wer sind wir? Wann fühlen wir uns einer Gruppe zugehörig? Und was ist eigentlich Intelligenz und all diese Fragen? Wie entstehen psychische Erkrankungen? Also es ist sehr, sehr vielfältig. Und in meinem persönlichen Berufsfeld spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Also gerade im digitalen Marketing hat man Bereiche, die sehr analytisch, methodisch sind, wenn es ums Thema Tracking geht oder Daten, dann, die man nutzen kann, Segmentierung, irgendwie Kundenzielgruppen zu definieren und irgendwie einzugrenzen, auch anhand methodischer, technischer Faktoren. Und dann aber auf der anderen Seite auch wieder diese ganz kreative, kommunikative Seite, in der man halt schauen kann, wie möchten wir die Person emotional ansprechen, welche Tonalität wählt man das, wie kann ich mit meinen Kunden und Kundinnen kommunizieren, dass das eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe ist, wie schaffe ich das über die Mittel, die ich habe als Unternehmen. Und diese Kombination all dieser Faktoren finde ich persönlich total spannend in der Praxis, ja. Mhm.
Wie schätzt du danach die Relevanz ein im Marketing oder in der Marketingpraxis von Konsumentenpsychologie? Jetzt versuche ich den Begriff wirklich so beizubehalten.
Ja, sehr gut. Also generell spielt Kommunikation in der Psychologie eine große Rolle, also in unserem Verhalten und in unserer Wahrnehmung. Und im Endeffekt, wenn man es so sieht, ist Marketing oder Werbung ja auch nichts anderes als Kommunikation eben in dem wirtschaftlichen Kontext. Also nicht mehr zwingend zwischen zwei Privatpersonen, sondern einem Unternehmen und einer Person. Und ich persönlich finde das total spannend, so diese Dynamik. Und mache da auch immer wieder verschiedene Beobachtungen. Und ich würde da auch deine Meinung interessieren, ob du es auch manchmal so beobachtest. Also wenn ich zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld Leute frage, wie steht ihr zu Marketing oder Werbung, ganz allgemein, dann kommen oft eher negative Begriffe auf. So, oder Themen in Bezug auf, ja, Werbung ist manchmal so ein bisschen manipulierend oder nervig, ist unnötig, wird eher viel schön geredet. Ich fand diesen und jeden TV-Spot spannend oder was bringt das eigentlich alles? Wird ja nur Geld ausgegeben damit. Und oder in meinem konkreten Fall dann oft, wenn klar wird, hey, ich bin im E-Mail-Marketing, dann kommt ja oft der Spruch, ah ja, ihr seid die Leute, die ja Person voll spammen per E-Mail. Das ist immer ganz witzig, würde mich mal interessieren, mit welchen Vorurteilen du so manchmal konfrontiert bist. Aber wenn man dann manchmal konkret fragt und Leute fragt, hey, was sind denn eigentlich die 5 Gegenstände, auf die du im Alltag nie verzichten würdest, dann kommen irgendwie recht viele Beispiele von Firmen, zu denen Personen eben sehr positive Meinungen haben, inklusive deren Marketing, ne? Also zum Beispiel bei manchen Personen sind das Gadgets wie das Handy, die Kaffeemaschine, vielleicht auch das Fahrrad oder das Auto, vielleicht auch die Lieblingsschokolade, whatever. Bei bestimmten Dingen ist uns die Firma wichtig, bei anderen eher weniger. Und da schaue ich als Psychologin gern hin und frage mich, was macht denn diese Firma gerade so besonders für diesen Menschen? Und gerade in Bezug auf Marketing, wie kommuniziert diese Firma mit der Person, dass das so eine, ja, irgendwie dann doch eine positive Beziehung zwischen dieser Person und dieser Marke oder diesem Unternehmen ist? Ja, aber vielleicht nochmal zurück zur Eingangsfrage. Machst du diese Beobachtung auch? Wie siehst du das Thema Marketing und das, ja, diese so ein bisschen Zwiespältigkeit, die da auch so ein bisschen herrscht manchmal?
Ja, also ich würde das eigentlich unterschreiben, was du sagst. Also das sind auch so die, ich bin ja auch schon 20 Jahre im Marketingumfeld zu Hause. Es ist immer wieder die Dinge, die du antriffst, oder gerade im privaten Umfeld, aber nicht nur im privaten, teilweise auch im geschäftlichen Umfeld, also wenn in der Beratung zum Beispiel, oder, da hast du auch viele Vorurteile auf Unternehmensseite, oder gerade wenn du dann ins Thema Loyalty, Customer Loyalty gehst, oder wo ja auch viel sich auf der emotionalen Ebene abspielt oder abspielen sollte. Viele sind eben zu viel zu rational unterwegs mit Rabatten und mit irgendwelchen Basispunktemechanismen und so, aber oftmals die Wirkung erzielst du ja eigentlich mit ganz anderen Maßnahmen. Das ist wahrscheinlich eben genau auch das, weil vielleicht viele viel zu rational betrachten und zu wenig eigentlich die emotionale oder die psychologische Komponente dann vielleicht auch mit einbeziehen. Also ich treffe sie auf beiden Seiten an, also privat wie beruflich, oder? Und auch, dass man eben, ich bin selbst auch nicht jetzt der Experte in psychologischen Themen, aber ich merke einfach auch, dass im Marketingumfeld sich ganz, ganz wenige Leute, also jetzt im professionellen Umfeld, sich ganz, ganz wenige Personen oder Fachleute eigentlich mit dem beschäftigen.
Das finde ich spannend.
Im Vergleich jetzt zu anderen Disziplinen, oder irgendwie, jetzt nicht, gar nicht wertend, aber wenn du schaust, wie viele Leute sich mit Performance-Marketing beschäftigt haben in den letzten Jahren, wie viele Leute sich mit Social-Media-Themen, whatever, befasst haben, wie viele Ausbildungen gemacht haben, und wie wenige eigentlich eben mit solchen Themen, die ja doch auch sehr, sehr relevant sind, oder? Und für verschiedene Marketingdisziplinen, oder? Das ist ja nicht irgendwie nur ein oder zwei Bereiche, sondern das fließt ja fast überall rein. Du hast vorher auch ein paar Beispiele schon gesagt, wo das überall im Marketing relevant ist.
Ja, finde deinen Gedankengang total spannend, wie manche Bereiche stärker gehypt sind und beliebter sind oder bei einer Zeit lang stärker im Fokus stehen wie Performance-Marketing und Social-Media-Marketing. Ich glaube, wir denken im Marketing oft ja in spezifischen Bereichen und Disziplinen. Und ich glaube, da ist es anfangs einfacher, sich darauf zu konzentrieren, gerade wenn man noch nicht so gut spezialisiert ist oder da vielleicht sich positionieren möchte. Werbepsychologie ist da ja eher was Allgemeines, was man so über alles drüber stülpen kann. Dementsprechend bietet es aber auch wenig Orientierung an manchen Stellen, glaube ich. Und das ist so das Schwierige. Man weiß manchmal nicht, wo man anfangen soll. Und ich selbst habe auch so viele Themen, bei denen ich manchmal nicht weiß, wann ich die eigentlich vertiefen soll oder wann ich da mal reinschauen soll. Ich schreibe mir ständig Begriffe auf, die ich dann mal recherchieren will. So auch jetzt bei der Vorbereitung für diesen Podcast zum Beispiel, wo ich dachte, da habe ich jetzt noch nie richtig reingeschaut. Und ich glaube, so geht's vielen Personen auch. Mhm. Im Marketing ist alles unglaublich breit gefächert und man kann sich stark spezialisieren. Und dann kommt da auch noch mal so eine übergreifende Disziplin dazu, die auch komplex ist. Und dann denkt man sich, okay, ich fokussiere jetzt mich jetzt mal auf einen Bereich, es reicht erstmal. Also ich finde das völlig, verständlich in dem Sinne. Ja,
also was können Unternehmen draus ziehen, oder wenn sie jetzt, sage ich mal, Konsumenten- oder werbepsychologische Strategien anwenden? Was können Unternehmen, sage ich mal, im Marketing oder konkret, wenn es dann darum geht, Kunden oder eine Beziehung oder zu Kunden aufzubauen und zu verbessern. Was gibt es da für Ansätze, die Unternehmen da einsetzen können?
Ja, die Frage kann man, glaube ich, gut so ein bisschen in verschiedene Bereiche unterteilen. So das eine ist so das Thema, wo kann man Werbepsychologie überhaupt anwenden? Und dann so das Thema, was für Strategien gibt es? Ne? Also was können Unternehmen ganz konkret machen? Vielleicht ganz allgemein. erstmal gehalten, kann Werbepsychologie ja überall dort angewendet werden, wo Kommunikation stattfindet, aber auch nicht nur, also es kann sich ja auch auf bestimmte Prozesse beziehen, wie man zum Beispiel einen Antragsprozess gestaltet, dass der besonders verständlich ist oder irgendwie leicht von den Personen zu bewältigen ist, weil man die Wahrnehmung dahinter irgendwie besser versteht. Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Angewendet wird es meiner Ansicht nach oft, ja, in sehr visuellen, kundennahen Touchpoints, also auf Werbeanzeigen, Websites, in Online-Shops, aber auch im Bereich UX-Design, in Präsentationen, in Nachrichten, E-Mails und Newslettern logischerweise auch, also mein Kernthema. Genau. Es gibt da Themen, die sind irgendwie streitbarer als andere und ich scheue mich auch mal so ein bisschen davor, ganz konkrete Tipps rauszugeben, so soll der Button jetzt grün oder rot sein, ganz ehrlich, ist mir total egal, so, ich halte auch nichts von der Art von Empfehlungen, wichtiger ist halt eher so die Frage, passt es hier im gesamten Kontext zusammen, aber ganz allgemein kann ich jetzt mal sagen, Werbepsychologie, ja, spiegelt sich ganz oft im Bereich Copywriting wieder, in gesprochener, geschriebener Sprache, aber auch im visuellen Bereich, wie Dinge dargestellt sind. Für Unternehmen würde ich sagen, wie kann man jetzt Werbepsychologie nutzen, um ja, bessere Beziehungen zu Kunden und Kundinnen zu schaffen und zu erhalten? Grundsätzlich befähigt einen das Wissen auch erstmal dazu, die Wahrnehmung und das Handeln der Kunden und Kundinnen besser zu verstehen auch erstmal. Und das hilft einem dazu auch, ja, wie in einer echten zwischenmenschlichen Beziehung eigentlich, durch eine ehrliche, wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, ja, den Kunden einfach besser zu begegnen. Wir verstehen besser, wie wir bestimmte Informationen platzieren können, wie wir sie kommunizieren können. Und ganz generell, ja, wie verschiedene Personen werbliche Informationen eben wahrnehmen. Was ganz häufig angewendet wird, sind Prinzipien der Sozialpsychologie, die kennen sehr viele, da kann man sich auch sehr schnell einlesen. Das sind, glaube ich, die 6 oder 7 Prinzipien der Persuasion von Cialdini. Wir können das ja auch nochmal in den Podcast-Notes verlinken. Mir fällt jetzt der genaue Begriff nicht ein, aber das sind Themen, die ganz, ganz viele schon kennen. Also so das Thema künstliche Verknappung, Scarcity, Liking, Social Proof, ne? Man richtet sich danach, was andere Personen toll finden. In der Praxis ist es dann über Kundenbewertungen oder irgendwie Testimonials oder irgendwelche Statistiken abgebildet. Also es gibt immer so ein bisschen den kleinen Effekt, die Strategie, die man nutzen kann. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele praktische Arten und Weisen, wie man das eigentlich umsetzen kann. Und das macht es irgendwie auch so spannend. Aber genau, diese 6, 7 Prinzipien sind irgendwie ein guter Startpunkt, würde ich sagen, um generell so das Copywriting, so das Ganze, die werbliche Kommunikation vielleicht auch nochmal durchzuchecken und irgendwie so ein bisschen anzureichern. Und dann gibt es darüber hinaus noch in ganz verschiedenen Bereichen noch ganz eigene Themen, die sich so auf einen Bereich fokussieren, genau. Aber das war es jetzt erstmal zu der Frage. Ich glaube, jetzt recht viel erstmal dazu gesagt.
Ja. Du hast da ein Stichwort, also du hast irgendwie vorher mal gesagt, eben auch Parallelen zu menschlichen Beziehungen. Wie siehst du da, oder wo sind da die Parallelen zu wirklich zwischenmenschlichen Beziehungen? Kann man da auch Dinge ableiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, es gibt da so 2 Seiten. Also ich finde, im Positiven kann man sich sehr viel ableiten und denken, wie möchte ich als Kundin von diesem Unternehmen behandelt werden, dass man sagt, ich behandle unsere Kundin und Kundin zum Beispiel so, wie ich selbst als Person auch von einem guten Freund oder einer guten Freundin behandelt werden möchte. Ne? Eben, wie ich gesagt habe, eben auf Augenhöhe, transparent, ehrlich, vielleicht zuvorkommend, hilfsbereit, wie auch immer. So auf diese Schiene kann man sich sehr gut vergleichen. Ich finde es aber persönlich auch gut, wenn man dann auch so eine gesunde Distanz bewahrt und auf der anderen Linie jetzt nicht überschätzt, wie wichtig das Unternehmen oder das Produkt für die Person ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele Marken und Unternehmen versuchen, so die Nummer 1 bei ihren Kunden und Kundinnen zu sein und da ein bisschen zu viel Emotion reinpacken, obwohl das Produkt es gar nicht hergibt. So, oder irgendwie was herauszumarketen. Keine Ahnung, ob es diesen Begriff gibt, dass es einfach nicht gibt. So, und ich wünsche mir da manchmal so ein bisschen Bescheidenheit, würde ich fast schon sagen, oder irgendwie so ein bisschen so eine Gelassenheit zu sagen, ach, es ist ja irgendwie auch nur ein Produkt, wir sind auch einfach nur ein Unternehmen. Und meistens sind es auch die Unternehmen, die dann im Gegenzug wieder gut bei Kunden ankommen, weil die verstehen, hey, du bist jetzt irgendwie ein Teil, du bist jetzt irgendwie wichtig für diese Sache in meinem Leben, aber du bist jetzt nicht mein Leben.
Du hast ja vorher auch zweimal jetzt auch erwähnt, oder irgendwie von Kunden zu lernen oder Informationen mitzubekommen etc. Und das nimmt ja zu, also ich weiß nicht, wie ich bekomme, glaube ich, jeden Tag von irgendeinem Unternehmen irgendeine NPS-Umfrage oder sonst irgendeine Umfrage, eine Marktforschung und so. Wie stehst du als, sag ich mal jetzt, du bist ja eben, kommst von einer anderen Perspektive, aus der Psychologie, wie siehst du das aus der psychologischen Sicht, jetzt eben Kunden zu befragen, sei das qualitativ, quantitativ und das dann für wahre Münze zu oder für bare Münze zu nehmen?
Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein Riesenfan von Befragung jeglicher Art. Also ich finde, Fragen ist immer besser als nicht zu fragen. Also egal, aus welcher Position ich das mache und aus welchem, für welchen Zweck im Endeffekt, ob das jetzt eine kurze Produktbewertung ist oder irgendwie ein ausführlicher Fragebogen, den ich irgendwie Interessenten oder Kundinnen zusende. Es ist für mich auch ehrlich gesagt manchmal unabhängig davon, wie methodisch gut was durchgeführt wurde. Also man muss natürlich schauen, schwierig wird es dann, wenn Bewertungen irgendwie gefaked werden oder man halt dann nur die positiven Beispiele herauszieht und solche Dinge. Das gibt es natürlich und das ist halt irgendwie überhaupt nicht cool. Aber wenn man jetzt noch allgemeiner auf das Thema schaut, ich finde allein die Tatsache, dass man eigenen Kunden die Möglichkeit für Feedback und Rückmeldung gibt, finde ich schon toll. Also man kann ja nur dazulernen und vor allen Dingen aus Unternehmenssicht so. Und ich denke halt, ja, je nachdem, wie hoch der Anspruch ist, muss man halt methodisch besser oder feiner arbeiten. Also wenn man jetzt eine strategisch wichtige Entscheidung auf Basis von Kundenfeedback trifft, klar, dann soll es natürlich gut aufgebaut und statistisch relevant sein. Aber wenn man jetzt mal gerade mal irgendwie eine Werbeanzeige testen möchte und ja, ein paar Kunden fragen möchte, hey, wie sieht das für dich aus, wie gefällt dir das? Und bekommt dann qualitatives Feedback per E-Mail zurück, so what, ist auch fair. Also solange es einen am Ende des Tages weiterbringt. Und das ist ja auch das Schöne im Vergleich zur Wissenschaft. Also in der empirischen Forschung und Wissenschaft ist man ja eher daran interessiert, so die Wahrheit herauszufinden oder so auf den Grund der Dinge zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch, dem man da gerecht werden muss. Und dementsprechend sind die Messmethoden und alles Weitere, was daran hängt, ja auch so rigide und so ganz, ganz durchdacht und wichtig natürlich auch. Und das Schöne ist, in der beruflichen Praxis muss man das nicht immer so streng handhaben. Das ist im Endeffekt, damit möchte ich sagen, dass man nicht wissenschaftlich oder nicht fundiert arbeiten sollte, aber da geht es eher um die praktische Anwendung. Ne? Also wenn mir jetzt diese Information hilft, eine gute Entscheidung für alle Beteiligten, für mich, für mein Unternehmen, für meine Kundin zu treffen, und diese Entscheidung irgendwie gut begründbar ist, dann über die Umfrage, die ich eben getätigt habe, dann ist das halt eben so. Und das finde ich auch irgendwie schön in der beruflichen Praxis, dass es nicht mehr so um die absolute Wahrheit geht, zu dem Kern von einer Sache zu kommen, sondern eher so zu der Information, ist diese Erkenntnis jetzt, bringt die mich jetzt weiter? Bringt die unsere Kundin weiter? Bringt die mich als Unternehmen weiter? Hilft die uns, bessere Entscheidungen zu treffen? Und das ist oft halt eben eher ein gut genug als so gut wie möglich. Und das ist schön, weil das ja auch, das Arbeit spart so ein bisschen Arbeit. Das ist irgendwie, das ist eine pragmatische Herangehensweise, mit der ich mich auch sehr gut identifizieren kann. So, wahrscheinlich bin ich deshalb auch eher in der Praxis gelandet als in der Forschung.
Ja. Ich hatte vielleicht, warum ich die Frage gestellt habe, so ein bisschen als Hintergrund, was mir da im Kopf rumgegeistert ist, auch ist, vor allem jetzt also im Kontext von Customer Loyalty und so, wird das immer kritisch diskutiert oder ist so der Gap, der auf Englisch heißt Say-Do-Gap, oder also quasi der Graben zwischen Kunden sagen etwas und meinen es vielleicht auch, aber wirklich dann das Verhalten ist ein anderes, oder? Also ganz ein einfaches Beispiel ist irgendwie, wenn du zur Kundenbindung sogar mal eine Umfrage machst, dann kann ich zu 99,9% drauf wetten, dass rauskommt, wir wollen möglichst hohe Discounts, weil das greifbar ist für die Kunden und so, ist aber vielleicht am Ende gar nicht das, was dann das Verhalten wirklich, also wenn du es dann testest, oder, und nicht fragst, sondern testest an den Kunden, ist vielleicht am Schluss dann gar nicht der 20% Discount, der den Kunden treibt oder die Kunden treibt, oder vielleicht zu einem Einkauf treibt oder zu einem Folgekauf, aber wenn es dann eher Richtung Long-Term-Loyalty geht etc., ist das dann gar nicht der Treiber, sondern sind das dann ganz andere Dinge. Und das war so ein bisschen der Punkt, was ich im Hinterkopf hatte oder wo du vielleicht aus psychologischer Sicht dann auch eine vielleicht kritische Meinung haben könntest, weil Kunden vielleicht auch gar nicht immer die Wahrheit sagen, aber sage ich mal gar nicht bewusst Unwahrheit sagen, sondern vielleicht, weil sie es gar nicht besser wissen oder sich es gar nicht vorstellen können oder eben, weil sie halt unterbewusst quasi getrieben sind, weil halt die Psychologie im Hintergrund spielt und sie das wie halt gar nicht rational begründen können, dass das so ein bisschen vielleicht der Punkt ist.
Ja. Ja, das finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema, um darüber auch nochmal zu diskutieren, weil es ist natürlich so, dass du manche Dinge bewusst abfragen kannst und dann gibt es Dinge, die man, ja, die sind unbewusst oder die, ja, es gibt auch sowas, dass diesen Effekt, den gibt es natürlich auch in der psychologischen Forschung, dass man weiß, Kunden wissen, dass sie befragt werden und antworten dann auf eine bestimmte Art und Weise, die einem erklärt oder die dann sozusagen erwartet wird. Das nennt man, glaube ich, soziale Erwünschtheit, hieß es oder so. Und das ist ein Faktor, den man auch immer mit berücksichtigt. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, um dann zu Erkenntnissen zu kommen. Und es hängt ganz stark vom Thema ab, aber manchmal sind das eben explizite Fragen, die man so stellt, in denen man dann einfach durch bestimmte Hinweise den Leuten zu verstehen gibt, hier gibt es kein richtig und kein falsch, wir sind einfach nur an eurer Meinung interessiert. Aber dann gibt es natürlich auch indirekte Messmethoden, in denen einfach nur das Verhalten von Personen gemessen wird und man dann von dem Verhalten wieder auf die Meinung und auf die Aussage sozusagen zurückschließt. Aber ich verstehe auch deinen Punkt, dass es auch bei Unternehmen oder im Marketing-Kontext ähnlich stattfinden kann, dass man immer dann, wenn man konkret fragt, konkrete Antworten kriegt, aber das nicht unbedingt die Antworten sind, die man vielleicht erwartet hat oder die so ein bisschen, die vielleicht auch nicht immer der Knackpunkt sind, an dem man dann arbeiten muss, sondern vielleicht dann doch andere Themen. Und ich glaube, ja, vielleicht zusammenfassend ist es da eben auch wichtig, nicht nur auf ein Ergebnis oder auf eine Datenquelle zu schauen, sondern verschiedene Kriterien zu kombinieren. Wie wir es ja auch im Marketing machen. Also es gibt zum einen ja direktes Kundenfeedback als Bewertung, Reviews, wie auch immer. Und dann können wir parallel dazu ja auch ja, Conversions, Tracking-Daten und so weiter dazu anschauen, die uns nochmal so quantitative Daten dazugeben, um zu beurteilen, ob bestimmte Dinge funktionieren, verstanden werden oder wie auch immer.
Ja. Also klares Votum entnehme ich jetzt auch so für, sag ich mal, Testen, Lernen aus den Tests. Um wirklich da erhärtete Fakten zu schaffen auf Basis von Daten und jetzt nicht nur einfach, sage ich mal, einmal Kunden fragen und das ist dann die ganze Wahrheit, sondern halt wirklich möglichst viele Quellen wie aggregieren und versuchen, das herzuleiten oder abzuleiten.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch den meisten Marketern klar da draußen, dass es halt eben die verschiedenen Arten des Feedbacks und der Daten gibt, die man da betrachtet, ja.
Ja, ich frage mich offen gesagt eben manchmal, oder weil eben es rein aus Kundenperspektive, oder klar habe ich dann immer den Professional Bias drin wahrscheinlich, aber es hat einfach in den letzten 2-3 Jahren massiv zugenommen, was du halt an Umfragen bekommst oder eben teilweise schon nur eben, gib uns mal kurz einen NPS-Score und so. Da frage ich mich manchmal schon, ich sage nicht, dass das schlecht ist, wenn ich falsch verstehe, oder? Aber frage ich mich halt manchmal schon, was dann wirklich mit all dem gemacht wird, ob das dann als letzte Wahrheit genommen wird oder nicht, aber kann das natürlich auch nicht abschließend sagen. Aber ich glaube, das wären wahrscheinlich 3 Podcast-Folgen für sich, über das Thema zu diskutieren.
Kurz noch dazu, ich finde es einen ganz spannenden Punkt, den du da aufmachst. Ich glaube, dass es gerade da im Marketing auch viele so etablierte Methoden gibt, die von allen durchgezogen werden und auf denen man sich manchmal so ein bisschen ausruht vielleicht. Also du hast gerade das Thema NPS angesprochen, also gerade so diese standardisierten Metriken, die man abfragt, die sind meistens, finden Kunden manchmal gar nicht so spannend, dass sie so denken, so toll, Skala von 1 bis 10, na, klicke ich mal kurz an, so, vielleicht auch irgendwie unaufmerksam oder irgendwo hingeklickt. Die dann sehr stark bewertet werden. Aber das Problem ist ja, wie bei vielen Dingen, dann nur die Metrik zu erfassen, hilft einem ja gar nicht, dann zu verstehen, was man anders machen muss. So ein NPS-Score ist dann auch erstmal nur ein Indikator für vielleicht einen Missstand oder vielleicht auch was gut funktioniert. Und dann aber die Strategien oder die Maßnahmen daraus abzuleiten, ist eigentlich so die eigentliche Arbeit. Und ich finde, dass man sich oft an diesen grundsätzlichen Methoden orientiert und das dann so die halbe Miete ist. Man sagt, ja, wir fragen jetzt den NPS ab, wir kontrollieren das schon. Aber wie man diese Information verarbeitet und dann wieder iteriert und Sachen verbessert, das wird manchmal dann so ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach.
Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer aufs Thema Kundenbindung, respektive vor allem auch Kundenbindungsprogramme, also ja, Loyalty Talk, wo wir starken Fokus auf das Thema oder auf die beiden Themen ja auch haben. Was sind so aus deiner Erfahrung jetzt, wenn man über Kundenbindung und Kundenbindungsprogramme im Spezifischen spricht, was sind da so aus deiner Sicht so die weit verbreitetsten Strategien, Taktiken aus der Psychologie oder Konsumentenpsychologie, die da eingesetzt werden und die auch oftmals erfolgreich sind in der Praxis?
Erfolgreich finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich sehe sehr viel, sehr häufig. Also die 6 bis 7 Prinzipien, die ich vorhin angesprochen hatte, die basierend auf dem Buch Influence von Robert Cialdini sind, die sieht man sehr oft, Bereich Copywriting, Kommunikation. Wenn wir uns jetzt den Bereich Kundenbindung, Loyalty anschauen, da muss ich ganz spontan ins Thema Gamification denken, gerade wenn es um so Punktesysteme geht. Ist natürlich ein Riesenhebel und irgendwie auch spannend und irgendwie so eine dankbare Marketing Strategie, Taktik im Endeffekt. Sehe ich aber auch zwiespältig. Also ich finde, dass man sich da oft im Bereich Gamification ganz, ganz stark darauf konzentriert, welche Incentives kann ich jetzt on top packen, wie kann ich das jetzt gestalten, noch attraktiver machen und so ein bisschen den Blick abwendet von Hindernissen oder Painpoints der Customer Journey vielleicht. So, also ja, das Thema Gamification, wenn es passt. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist so den Endowment-Effekt. Kennst du sicherlich auch. Also beschreibt grundsätzlich den Effekt, dass man Dinge, die man vermeintlich besitzt, als wertvoller beurteilt und die dann weniger gern hergibt oder verkauft oder wie auch immer. Egal, was für ein Gegenstand oder Produkt oder ja, Benefit das eigentlich ist. Da gibt es dieses ganz bekannte Experiment von Daniel Kahneman auch, aus den 90er Jahren, dem er 2 Gruppen an Studienteilnehmern gebildet hat. Die erste Gruppe, das waren die Verkäufer, denen gab er die Tassen und also gesagt, so hier, das sind eure Tassen, die gehören euch, für wie viel Geld würdet ihr die verkaufen? Und die konnten irgendwas zwischen $1 und $10 sagen. Und dann gab es eine zweite Gruppe, das waren einfach nur Käufer, die wurden dann gefragt, hey, guck mal, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier eine Tasse zu kaufen, für wie viel Geld würdet ihr denn kaufen? Und der Preis der Verkaufsgruppe, also die Leute, denen gesagt wurde, hier, das ist jetzt eure Tasse, der lag im Mittel viel, viel höher als der Preis der Leute, die sie natürlich kaufen wollten. Da könnte man jetzt sagen, ganz klassisch betriebswirtschaftlich, wollten einfach Gewinnmaximierung betreiben. Aber es gab da ein paar Folgeexperimente, die gezeigt haben, dass es auch mit Tausch funktioniert. Also, dass zum Beispiel bestimmte Leute dann gar nichts verkaufen sollten, sondern die hatten dann eine Tasse, da stand der Name drauf. Oder der hat gesagt, deine Tasse, möchtest du die jetzt nochmal gegen eine Tafel Schokolade umtauschen? Also was eigentlich von Leuten als wertvoller wahrgenommen wird, normalerweise. Und da haben sich dann auch viele Leute dann dagegen entschieden, weil das Produkt dann plötzlich als eigenes, als wertvoller beurteilt wurde. Habe ich jetzt so ein bisschen locker quasi wiedererzählt, wird mich wahrscheinlich jemand auch irgendwie korrigieren hier, aber so im Endeffekt war die Forschung dazu auch. Was gibt es jetzt in der Praxis dazu? Also was man vielleicht kennt, ich hatte das auch schon mal, war, dass mir ein Unternehmen so eine Kundenkarte mit meinem Namen drauf zugesendet hatte. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber im ersten Moment immer nur, ach, ich wollte eigentlich keinen weiteren Kundenclub haben und so weiter. Aber dann hat man erstmal so eine Karte mit dem Namen drauf und dann gehört das einem da irgendwie schon, finde ich. Und das gibt es in unzähligen verschiedenen Varianten. Oder es gibt auch den Fall, dass man zum Beispiel mit so einem Gratis-Trial startet. So, also man hat zum Beispiel die Premium-Subscription erstmal kostenlos für 2 Wochen. Und dann, wenn die entfällt oder die ausläuft, dann denkt man so, ach, das war aber jetzt irgendwie mein, das war jetzt irgendwie meine Dienstleistung oder mein Service, den ich jetzt habe und den will ich jetzt weiter behalten. Also in der Anwendung kann das ganz unterschiedlich aussehen und das fände ich immer ganz spannend. Aber auch ganz grundsätzlich, um jetzt nochmal einen weiteren Effekt zu nennen, auch das Thema Scarcity, also Verknappung in Kombination mit Exklusivität, ne? Gerade wenn es so ums Thema Kundenclubs, Rabattclubs, Kundenprogramme, vielleicht auch VIP-Programme geht, wird da ja sehr viel damit gespielt. In der Praxis unterscheidet sich das natürlich dann auch sehr stark darin, wie exklusiv das wirklich ist und wie schnell man sich wirklich beeilen muss, um da Mitglied zu werden oder nicht. Da,
Oder ob es jede Nacht wieder verlängert wird und immer heißt noch 5 Minuten.
da sind ja Konsumentinnen dann auch irgendwie sehr gut darin zu entscheiden oder zu unterscheiden, wie ja, realistisch sowas ist oder wie wertvoll sowas wirklich ist. Genau, aber das wären so die paar Themen, die ich da immer mal wieder sehe. Genau.
Ist auch gerade das Erste, oder wenn du jetzt an Loyalty oder wenn ich an Loyalty-Programme denke, ist das also ein sehr häufig verwendeter Ansatz. Also das, was du gesagt hast, eben Karte schon zuschicken oder halt eine Premium-Subscription mal 3 Monate testen und so. Oder auch so einen Head-Start geben auf Punkte. Das ist ja generell bei Punkten ist das eigentlich, wird das häufig gespielt. Oder bei Punkteprogrammen besser gesagt. Oder dass eigentlich halt, je mehr Punkte du hast, desto größer ist der Lock-in, weil genau dieser Effekt, oder, ich könnte es ja wieder verlieren, oder wenn ich jetzt da nicht mehr einkaufe zum Beispiel oder wechsle oder so, es geht auch genau in diese Richtung, oder da gibt es ja einige verschiedene Theorien, oder nicht, eben nein, falsch gesagt, nicht Theorien, sondern Anwendungen, die auf dieser Theorie aufbauen, oder so. Oder eben, dass du vielleicht schon halt 500 Startpunkte bekommst, dann hast du schon was auf dem Konto, es ist nicht leer und du hast schon quasi, du kannst schon was verlieren, das. Ja, wenn du 0 Punkte hast und keinen Head Start, dann kannst du halt einfach nichts verlieren. Oder? Dann ist halt, bist du auf null, oder? Und sieht auch nicht so gut aus.
Um jetzt nochmal auf das Psychologische Bezug zu nehmen, was jetzt diese speziellen Punkteprogramme angeht, ist die Schwierigkeit so ein bisschen, dass ja viele Effekte auch immer gleichzeitig wirken. Also man hat immer irgendwo im Marketing dieses Scarcity-Verknappungsthema, was sehr, sehr, sehr häufig gespielt wird, auch wenn es eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Da wurden auch Unternehmen schon abgemahnt, die zum Beispiel eine begrenzte Produktzahl angezeigt haben. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, abgesehen von Punkten, aber dass weniger Produkte angezeigt wurden, als tatsächlich da waren. Also es ist tatsächlich auch rechtlich manchmal irreführend genutzt. Und aber dass diese Themen oft so im Gesamtpaket kommen. Also man hat dann das Thema, man hat ein spezielles Angebot, dann hat man aber auch vielleicht ein Level, was einem so als Benefit oder so als nächstes Ziel vorgehalten wird. Dann vielleicht noch irgendwie Kundenmeinung dazu oder irgendwie so eine Art Statistik, die einem sagt, 30% der Kundinnen auf deinem Level sind geupgradet aus dem und dem Grund. Also so ganz viele Mechaniken, die dann zusammengreifen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, da einen roten Faden zu finden, vielleicht nicht zu viel auf einmal so zu wollen und zu verkaufen, sondern eher zu gucken, was macht wirklich Sinn und was ist auch nachhaltig. Und das dann mit einer entsprechend guten, fundierten Kommunikation zu untermauern. Ja, das wären so meine
Also,
2 Cents zu dem Thema Punkteprogramm.
ja, ich glaube, über ein anderes Thema hatten wir vorher schon einen Podcast machen können, über das könnte man wahrscheinlich noch
Ja.
mal eine Stunde sprechen. Aber du sagst eigentlich so zusammengefasst, oder dass vielleicht sogar Fokus auf ein, zwei Muster wäre eigentlich fast besser, wie jetzt irgendwie gerade gleichzeitig 5 Dinge versuchen unter einen Hut zu bringen und den Kunden am Schluss sogar fast zu überfordern, weil irgendwie alles, was man halt gelesen hat an Theorien, dann irgendwie versucht in die Praxis zu packen und in einen Use Case, oder habe ich das richtig
Ja,
verstanden?
genau, weil das
Ja,
Wichtige ist ja auch, dass man dann auch feststellt, ob es klappt oder nicht. Wenn man jetzt alle
genau.
möglichen Theorien oder Strategien auf einmal anwenden möchte, dann hat man gar nicht den Raum, irgendwie das nochmal konkret gegeneinander zu testen oder irgendwie nochmal kurz zu pausieren und zu schauen, welche Änderung war es jetzt eigentlich, die für uns den positiven Effekt gebracht hat. Also auch wie mit ganz vielen anderen Optimierungen im Marketing natürlich
Ja,
auch.
klar.
So lieber ein paar Dinge, also ich bin ein Fan davon, lieber ein paar Dinge richtig gut zu machen und Schritt für Schritt sich so weiterzutesten und zu iterieren, statt irgendwie ein System vom einen auf den anderen Tag komplett ja, von auf den Kopf zu stellen und ganz, ganz viele Sachen zu ändern, weil für mich ist der Wissensgewinn dann auch entscheidend, dass man versteht, welche Dinge wie funktionieren, gerade mit der eigenen Zielgruppe und für das eigene Produkt vielleicht auch, ja.
Definitiv, ja. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Fehler, der dann vielleicht gemacht wird, dass man halt nicht einen Effekt isoliert versucht zu testen, sondern halt eben mehres aufeinander oder miteinander gleichzeitig testet und dann halt gar nicht isolierte Effekte messen kann. Hast du da noch andere Beispiele jetzt in der Praxis oder denen du begegnest, die ja, wo du einfach siehst, machen Unternehmen Fehler oder müsste man anders machen oder was sagst, ja, da werden vielleicht auch Schlüsse draus gezogen, die dann vielleicht eher schwierig sind, weil eben nicht sauber hergeleitet oder sonst irgendwie oder halt einfach eins zu eins auf mein Unternehmen adaptiert oder falsch adaptiert. Hast du da noch Beispiele vielleicht, wo dann auch wie Tipps vielleicht für Unternehmen rauskommen könnten, wie man das eben besser machen könnte?
Ja, also was ich oft sehe, so im Bereich Werbepsychologie oder wenn man versucht, es so anzuwenden, ist, dass oft ja so nach einer einfachen Lösung gesucht wird, so aka schreibe A und dann wird B passieren. So. Und leider gibt es halt auch viele Anbieter oder irgendwie Coaches da draußen, die einem das so ein bisschen verkaufen, dass man halt nur dies und das schreiben muss oder dies und das in die Subject Line von der E-Mail packt oder das Angebot mit 3 USPs bewirbt und so weiter. Und meine oder auch unsere Philosophie bei Saphiron ist so ein bisschen, wir wollen den Leuten eigentlich den Wirkmechanismus dahinter erklären. Weil wenn du verstehst, warum etwas eigentlich funktioniert, dann gelingt dir die Umsetzung eigentlich auch von alleine, weil du es eben in der Praxis selbst anwenden kannst und umsetzen kannst. Wenn du jetzt blind einfach A und B von einer Person übernimmst, weil die dir sagt, dass das klappt, dann bleibt dieser Lerneffekt aus und das finde ich persönlich ja, schwierig und irgendwie ist nicht so meine Auffassung von Wissensweitergabe wahrscheinlich. So, das ist mein Anspruch an mich selbst. Ja, und ich glaube, manchmal sind wir dann auch einfach zu bequem, die Hintergründe besser verstehen zu wollen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Prospect Theory, die kennst du vielleicht auch. Also das ist ja diese große Theorie von Kahneman und Tversky, mit der beide auch sehr bekannt geworden sind und die auch im Marketing recht bekannt ist. Also das ist ja die Kernaussage der Prospect Theory, ist ja im Prinzip stark vereinfacht, dass Verluste stärker wiegen als Gewinne. So, und dann gehen Personen halt oft hin und schreiben ihre Werbetexte so um, dass es wie ein Verlust klingt. Also zum Beispiel aus einem Satz wie, hey, wir schenken dir jetzt 20 Euro, nimm 20 Euro Gutschein, wird, lass deinen Gutschein von 20 Euro nicht verfallen, weil man es unbedingt als Verlust framen und umformulieren möchte. Und es wird aber eigentlich gar nicht geprüft, ob das bei der Person wirklich so als potenziell Verlust wahrgenommen wird oder nicht. Es wird dann stark vereinfacht, dem eigenen Unternehmen und dem eigenen Produkt wird dann auch wieder so eine ganz übergeordnete Rolle zugeordnet, die es vielleicht gar nicht hat. Man hat so ein bisschen, ja, lässt den Kontext so ein bisschen außen vor und so wird das dann manchmal so ein bisschen vereinfacht. Klappt es jetzt so oder klappt es nicht? Ich kann es nicht sagen, aber das ist so das, was ich manchmal in der Praxis sehe und da ist im Endeffekt ja, eigentlich auch die Lösung mehr testen, mehr iterieren, vielleicht auch mal ein bisschen zusätzlichen Invest schaffen, da die Hintergründe vielleicht genauer nachzulesen, vielleicht auch Wirkmechanismen besser zu verstehen und dann zu gucken, ah, schau mal, wir könnten nicht nur A machen, wie den Text umformulieren, sondern man könnte auch B, C oder D testen. Das sind alles irgendwie Umsetzungsvarianten dieser Strategie oder dieser Theorie. Lass uns doch mal mit dem einen starten und schauen, ob es passt und wenn nicht, dann mit dem anderen weitermachen und sich so dann so ein Stück voran zu arbeiten, statt den gleichen Tipps und Tricks so ein bisschen hinterher zu rennen, die da kursieren.
Die man halt vielleicht gegoogelt hat und eben im Blog-Eintrag die 5 erfolgreichsten Strategien der Konsumentenpsychologie und dann einfach 1:1 mal anwenden, ohne zu testen. Ja. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, siehst du persönlich, wäre wahrscheinlich ein großer Hebel für Unternehmen, die aber eigentlich heute gar nicht, die du eigentlich noch nie oder sehr, sehr selten antriffst in der Nutzung der Praxis?
Also es könnte auch Sinn machen, wenn man sich so ein bisschen auf die verschiedenen Bereiche der Psychologie einlässt. Also das ist ein bisschen schwierig, wenn man aus Unternehmenssicht schaut, weil man selbst schaut ja eher so auf Disziplin, was kann ich in der Kategorie gut machen. Ich finde aber auch die Betrachtung der verschiedenen Disziplinen in der Werbepsychologie kann total spannend sein. Also wenn man sich zum Beispiel dann die Persönlichkeitspsychologie im Bereich der Werbepsychologie anschaut. Also es sind ja auch ein Übertrag aus dem normalen Bereich der Persönlichkeitspsychologie in diesem wirtschaftlichen Kontext, der vielleicht auch total spannend sein kann. So, welche Typen an Kundinnen und Kunden habe ich in meiner Zielgruppe? Wie ticken die? Was ist denen wichtig? So, wie unterscheiden die sich auch untereinander? Wie sehr, welche Aspekte der Persönlichkeit spricht mein Produkt bei meinen Kundinnen an, vielleicht auch? Gerade das Thema Entscheidungspsychologie bietet ganz, ganz viele spannende Studien auch, aus denen ganz viel, glaube ich, auch praktisch abgeleitet werden könnte. Also gerade auch so die Themen, was sind so wiederkehrende, vielleicht auch so habituierte, also so schon zur Gewohnheit gewordene Entscheidungen, was sind eher so lang überlegte, krass durchdachte Entscheidungen, so wo ordne ich mich da ein als Unternehmen, wo stehen wir da auf dieser Achse zum Beispiel, das sehe ich ganz selten, das ist manchmal vielleicht auch klar, so ein Drogeriemarkt, der weiß halt, ja okay, wir gehören zum Alltag, da ist Routine so, der Autohersteller weiß, okay, ja, die Personen kaufen sich durchschnittlich alle x Jahre ein neues Auto, manche wissen das auch, manche Unternehmen wissen es vielleicht aber auch nicht so gut, so auf welcher, ja, an welcher Stelle von diesem Spektrum sie da einzuordnen sind. Ja, und last but not least, aber auch das Thema Preispsychologie. Auch da wollte ich eigentlich auch schon immer mal reinschauen und alles zusammenfassen. Aber auch da gibt es ganz viele spannende Hebel, wenn man sich da mal einliest, in auch so ein bisschen fachliche Literatur, die eher so im Psychologieregal stehen würde, so für die Psychologiestudierenden. Findet man auch immer ganz viel Inspiration darüber, so welche Elemente ein Angebot enthält, welche, ja, wie man was irgendwie darstellen kann und kann das dann eigeninitiativ und auch, ja, authentisch und irgendwie auch korrekt im eigenen Unternehmen anwenden. Da gibt es irgendwie ganz, ganz viel Spannendes. Also im Endeffekt an allen Orten mal zu gucken, die jetzt nicht super easy auf LinkedIn oder auf Blog XY zu finden sind, sondern vielleicht mal eine Stunde mehr investieren, mal in Google Scholar reinzugucken. Ich weiß nicht, ob du das mal kennst oder manchmal nutzt. Ich nutze es auch viel zu selten, aber da manchmal so von dem getretenen Pfad so abzuweichen und zu gucken, was gibt es da draußen eigentlich vielleicht in einem anderen Bereich, in dem ich mich jetzt nicht befinde, der nicht für mein Marketingwissen optimiert ist, sondern wo ich vielleicht ein bisschen mehr Aufwand investieren muss, um so an die Erkenntnis zu kommen.
Kannst du vielleicht gerade, wenn wir beim Thema sind, oder Literaturempfehlungen oder sonstige Quellen, Blogs oder so. Also ich mag mich noch erinnern, als ich studiert habe, gab es Kröberil, Konsumentenpsychologie, hat das, glaube ich, geheißen. Das war so ein rechter Schinken. Da ging es um Motivation und Emotion und ich weiß es nicht mehr im Detail, ist schon ein paar Jährchen her. Das war so unsere Bibel, die wir hatten. Weiß nicht, ob es das heute noch gibt oder ob das heute noch ein Thema ist, aber da gibt es sicher einiges anderes. Was hast du da so für Tipps, wenn du sagst, man soll sich mal reinlesen
Ja, also jetzt, wenn du quasi schon mit
hören?
der Fachliteratur startest, ist es natürlich für die ganz Fleißigen und stark Interessierten, kann ich das ja empfehlen. Also je stärker fachspezifisch man sich da einliest, desto mehr Informationsgehalt ist da auch versteckt. So. Also ich hatte zum Beispiel für die Vorbereitung eines Seminars da auch ein Lehrbuch gelesen. Ich glaube, Werbepsychologie heißt das von Georg Felser. Das ist so, das ist auch ein echter Schinken, ist wahrscheinlich ähnlich wie das, das du damals gelesen hast. Nicht die leichteste Kost, aber mit sehr, sehr viel Gehalt. Kann man auch immer hinterfragen, so Lehrbücher finde ich. Manchmal altern die auch nicht so gut, meiner Meinung nach, gerade so im Werbebereich. Und neue Technologien, da muss man dann halt irgendwie dann einen Übertrag schaffen. Das ist so quasi so die Hardcore-Variante, wenn man sich weiterbilden möchte. Ja, wenn man gerne populärwissenschaftliche Bücher und solche Literatur liest, klar, halt vielleicht so das Buch Influence von Robert Cialdini, vielleicht auch Hooked von Nir Eyal, kennt man auch, aber auch sowas wie Atomic Habits, das ist jetzt gar nicht so an Marketer gerichtet, aber es enthält auch ganz, ganz viel, was man übernehmen kann. Ja, Thinking Fast and Slow. Man kann aber auch die Studien direkt
Auch
lesen
ein
von Kahneman.
Schinken.
Ja, man muss ja schon sagen, so populärwissenschaftliche Bücher, die sind dann cool da zu lesen. Die sind so ein bisschen, ne, eingängiger. Da sind halt sehr viele Beispiele dabei. Am Ende des Tages hat man dann so 5 Prinzipien gelernt und sowas. Also so hat auch seine Berechtigung. Es ist halt so die Frage, was die individuelle Präferenz ist. Es gibt noch ein paar Blogs und Webseiten, die ich sehr mag. Also zu nennen sind da zum Beispiel growth.design. Das ist ja wie so eine Art Blog, der verschiedene Effekte ja in so Comic-Format, in so einem interaktiven Comic-Format darstellt. Ganz oft auch auf Basis von Apps oder so Lifestyle-Produkten, finde ich persönlich sehr cool. Dann gibt es ARI, das packen wir so in die Notizen. Das steht für Academic Research in Your Hands, glaube ich. Ich habe leider den Autor vergessen, aber der macht das auch sehr gut. Da gibt es einen wöchentlichen Newsletter, in dem immer so ein Effekt erklärt wird und auch irgendwie aktuelle Forschung dann so aufgegriffen wird zu einem bestimmten Effekt, also auch rund ums Thema Werbepsychologie. Dann gibt es den Blog, der heißt Psychology of Ads, der ist auch ganz cool. Und noch einen weiteren Blog, der heißt Why We Buy. Also Why We Buy. Vorwiegend, ja, vorwiegend englischsprachige Blogs und so weiter. Im deutschsprachigen Bereich kenne ich da noch nicht so viel. Vielleicht auch die Chance, da mal was zu machen. Aber genau, das sind so die, die ich sehr gerne mir anschaue. Genau.
Ja, cool, vielen Dank für die Tipps. Also, können wir dann gerne in den Show Notes dann auch verlinken. Dann kann man dann nachher dann noch sich durchklicken oder auch die Bücher anschauen.
Absolut.
Buchhandel des Vertrauens, digital oder offline. Ich habe noch eine letzte Frage, Pia, an dich. Wir haben jetzt sehr viel über eben die Theorien und dann die Praxisanwendung etc. gesprochen und vieles hat ja auch damit zu tun, dass es eben, dass Menschen halt Dinge unbewusst machen oder Abkürzungen suchen und dann halt irgendwie emotional getrieben oder aus anderen Faktoren dann irgendeine Aktion machen, die vom Unternehmen indiziert wurde, bewusst. Du kennst ja, vielleicht nicht alle, aber viele dieser Mechaniken oder dieser Manipulationen, würde ich es fast nennen. Fällst du als Expertin auch noch darauf rein? Oder erwischst du dich immer mal wieder, wie du darauf reinfällst? Oder sagst du, nein, da bin ich auch nicht so blöd. Ich weiß ja, wie das funktioniert.
Ja, total. Also ich bin ja auch irgendwo Privatperson und Konsumentin. Und ja, ich habe auch nicht ständig meine analytische Brille auf. Das würde ja auch viel zu viel Energie im Alltag kosten. Also ja, auch ich gehe mal hungrig einkaufen und komme dann mit 3 Tüten Chips zurück, die ich irgendwie nie sonst gekauft hätte oder so. Aber es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext auch drauf an. Also manchmal ich nutze das ja auch viel als Inspiration in meinem Alltag, wenn ich irgendwie eine coole E-Mail bekomme, weil ich denke, oh, das ist irgendwie schön formuliert oder das fand ich jetzt sympathisch von der Firma, dann speichere ich mir das auch ab und merke mir das so oder versuche das so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu verstehen, warum das so gut bei mir angekommen ist. Aber auch das Gegenteil, also manchmal ja, gehe ich den Dingen auch total auf den Leim, um das irgendwie zu hinterfragen. Was ich da mittlerweile versuche, ist, ja, so bei größeren Entscheidungen so ein bisschen genauer hinzuschauen. Also bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich oft so ein bisschen überschätze, was für einen Einfluss bestimmte Kaufentscheidung oder ein Produkt auf meinen Alltag wirklich hat. Also man kennt es ja vielleicht, dass man sich manchmal Dinge wünscht, die einem, ja, die man total gerne haben will, weil man die so toll findet. Und bei mir ist aktuell zum Beispiel so, dass ich gerade eine Smartwatch teste, weil ich irgendwie ja vor ein paar Wochen den Wunsch entwickelt habe, die mal auszuprobieren oder irgendwie dachte, ja, ich brauche das, das ist voll cool für meinen Alltag, das macht mich produktiver und hilft mir, mich besser zu verstehen und solche Dinge. Und es ist ja auch total spannend, wenn man dann so Insights bekommt über, ne, wie viel bewegt man sich oder wie lange hat man jetzt geschlafen oder man bekommt eine Nachricht schneller zugesendet, weil man sie am Handgelenk trägt. Und ich musste aber feststellen, nee, tatsächlich verwende ich es doch nicht so stark in meinem Alltag, wie ich dachte. Und es ist mir jetzt doch nicht wert, irgendwie so viel Geld dafür auszugeben. Und ich werde das nach der Testrunde dann zurückgeben. Also man kann ja Geräte auch leihen und das habe ich in dem Fall gemacht, um mir erstmal zu überlegen, brauche ich es wirklich? Und habe da wieder gemerkt, manchmal überschätze ich so den Effekt, den so bestimmte Konsumentscheidungen haben. Und das vielleicht als Inspiration für alle, die jetzt auch zuhören, vielleicht erstmal, wenn man kann, vorher ausprobieren und hinterfragen, statt blind zu konsumieren.
Das hätte ich auch schon ein paar Mal berücksichtigen sollen.
Ja, geht leider nicht mit allen Dingen, aber habe ich für mich jetzt draus gelernt aktuell.
Genau, und kaufen macht ja auch nicht immer nachhaltig glücklich, oder? Weiß man ja auch, dass es oftmals auch nur eine kurzfristige Freude ist und dann aber langfristig dann doch schnell oder eben nicht langfristig wird.
Ja, ich denke, irgendwo sind wir alle Konsumenten und es gehört irgendwie auch zu unserer DNA dazu, dass wir so darauf gestrickt sind, gerade in unserer individualistisch geprägten Gesellschaft. So, wir definieren uns ja auch über Dinge, die wir besitzen, leider so. Aber es ist einfach so, wie es ist auch. Ja, und ich glaube, da muss ich öfter mal hinterfragen, warum man was konsumiert oder warum man was kaufen möchte. So, kann da ganz wertvoll sein, ja. Aber definitiv, das nochmal so als Abschluss, also, auch ich als Psychologin bin da nicht vor geschützt. Ich falle auf genau die gleichen Muster rein oder ich merke diese Verhaltensmuster auch genauso an mir selbst, wie andere Personen das tun. Und ich habe da leider keinen Benefit oder kein extra Wissen, so.
Aber das zeigt ja auch, dass es aber doch sehr wirkungsvoll sein kann, oder? Wenn selbst die Experten da auf reintappen immer wieder, oder? Auch wenn, wenn du das vielleicht im Nachhinein dann bewusst wirst, aber reingetappt bist du dann vielleicht schon, oder? Also reingetappt
zunächst. Vielleicht erkenne ich es im Nachhinein schneller, das stimmt, aber initial hat es den gleichen Effekt erstmal, ja.
Nee, super, Pia, dann vielen Dank dir. Tolles Gespräch, sehr spannend. Auch ich lerne in jedem Podcast viel dazu. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute, liebe Pia. Vielen Dank.
Dankeschön, hat mich auch gefreut.
Tschüss, Pia. Ciao.
Tschüss, ciao, ciao.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.